Deutschlandfunk Kultur Chormusik.
Am Mikrofon ist Ruth Jahre, herzlich willkommen. Das Jahr 2024 war nicht nur das Bruckner-Jahr, sondern auch das Jahr des Chorals. 1524 wurden in Erfurt und Wittenberg die ersten evangelischen Gesangbücher gedruckt und wir haben in diesem Jahr jede erste Sendung im Monat diesem Jubiläum gewidmet, mit unserer Reihe 500 Jahre evangelischer Choral. Heute nun lade ich Sie zur 12. und letzten Folge ein, vom Himmel hoch, der Choral der Advents- und Weihnachtszeit. Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Website und in der Deutschlandfunk-App. Das neue Kirchenjahr beginnt mit dem Sonntag des ersten Advents, zunächst in aller Stille der Erwartung, aber nach 4 Adventswochen dann mit der größten Freude überhaupt, der Geburt des Christkindes zu Weihnachten und den weihnachtlichen Festtagen, mit Werken von Michael Praetorius, Frank Schwemmer, Johann Hermann Schein und Franz Xaver Gruber. Eine Sendung von Klaus-Martin Breßgott. Er leitet auch das Artesinus-Konsort Berlin, das uns musikalisch durch die Reihe begleitet.
Wenn der Dezember unweigerlich das Jahresende einläutet und die Monate im Jahreslauf des Dutzend wieder voll machen, hat das Kirchenjahr schon begonnen. Und das ganz anders, als es das bunte, glühweingetränkte Treiben auf den Weihnachtsmärkten aller Orten vermuten lässt. Innehaltend, still, nur von Kerzen beschienen, wie in einer traulichen Höhle. Wartend, in Erwartung, ganz so, wie es in den letzten Wochen und Tagen einer Schwangerschaft zugeht. Es liegt etwas in der Luft. Und es ist mehr als nur Atmosphärisches. Es ist wirklich etwas auf dem Weg. Es kommt etwas. Unwiderruflich, lange ersehnt. Die Zeit rückt heran. Die Vorfreude darüber klang eben schon in diesem von Heinrich Kaminski zart und gleichzeitig kraftvoll aufbereiteten Lobgesang der Maria. Maria ist die Namenspatronin der meisten Kirchen Land auf Land ab, weil ihr als Mutter des ersehnten kleinen Babys eine besondere Rolle zukommt. Weil sie zutiefst menschlich ist, authentisch in ihrer Freude, wahrhaftig in ihrer mütterlichen Präsenz und nah dran an Gott. Marias Gesang, das Magnificat, gehört zu den drei wesentlichen Gesängen des Neuen Testaments. Zwei dieser drei sogenannten Kantika sind alten Männern vorbehalten. Zacharias, dem greisen Vater Johannes des Täufers mit dem Benediktus, und Simeon, dem alten Priester im Tempel mit dem Nunc Dimittis, in dem er Gott dankt, dass er vor seinem Lebensende dieses kleine Baby namens Jesus noch in den Armen halten darf. Der dritte Gesang aber, der leuchtendste von allen, gehört dieser jungen Frau, Maria. Egal, ob Sie sich Johann Sebastian Bachs strahlende Vertonung in Erinnerung rufen, die festliche von Claudio Monteverdi, die intime von Henri Purcell oder das klangvoll doppelchörige Manifest von Heinrich Schütz. Dieser Text hat in seiner tiefen Menschlichkeit ebenso unzählige Komponisten wie Theologinnen und Theologen, von Martin Luther bis Dietrich Bonhoeffer und Dorothee Sölle, tief bewegt. Er ist das Sinnbild weiblicher Kraft, die allem gewachsen ist und allen, die es hören, eine Ahnung davon schenkt. Das adventliche Warten, so vorfreudig mit Marias Gesang eröffnet, weitet die Sinne. Daniel Sudermann, Erdenbürger im frühen 17. Jahrhundert und einer der sprachgewaltigen Mystiker des Barock, hatte eine besondere Metapher dafür, mit der er uns auf große Fahrt schickt. Als einer, der wartet, der erwartet, mit brennendem Herzen auf Wogen der Lebensfahrt. Als Wortesucher, als Erkenntnissammler und Stammler will er warten und erwarten zusammenführen wie Erde und Himmel, wie Mensch und Gott. Das Bild, das er dafür nutzt, ist von alters her ein Bild der Begegnung und hat etwas weltgewandt Erhabenes. Ein Schiff. Schwer beladen, mit vollen Segeln. Im Normalfall sucht so ein Schiff einen Hafen. Im Normalfall ist es unterwegs. Hier liegen die Dinge scheinbar anders. Hier, in »Es kommt ein Schiff geladen«, wird aus dem Schiff eine Krippe. Stellen Sie sich das bildlich vor. Was eben noch zwischen tosenden Wellen sich behaupten musste, steht plötzlich im Stall, riecht nach Stroh und lässt uns ankommen in der Zeit. Der Stall ist ein Hafen, ein Kreissaal, eine Neugeborenenstation. Das uralte Lied zeichnet mit unumstößlicher Gewissheit ein klares Bild einer klaren Vorstellung.
Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Ort, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein das Siegel ist die Liebe, der Heiligkeit der Mast. Musik.
Wie lässt sich dieses Warten, Warten, Warten im gleichmütigen Pendeln der dunklen Wintertage aushalten? Wie lässt sich mit der schwebend pulsenden Stille umgehen und dem Wundwerden im Warten etwas entgegensetzen? Noch einmal ist es ein Mystiker, der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld, der dafür einen besonderen Ton trifft. Er spielt in seinem Werk mit einer Herausforderung an Himmel und Erde und mit Wünschen, die unbändige Kraft und wundergleiche Zartheit wie selbstverständlich in einen Topf werfen. O Heiland, reiß die Himmel auf! Herab, herab vom Himmel lauf! Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ! Und dann, o Erd, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles wert! O Erd, herfür dies Blümlein bring! O Heiland, aus der Erde springen. Ganz selbstverständlich. Frühlingserwachen mit mystischem Glanz. Mitten im kalten Winter. Da rennt niemand um sein Glück. Da hofft einer. Wartet, erwartet. Und das voller Gewissheit. Lieder und Choräle wie dieser sind funkelnde Glanzstücke der Choralgeschichte aus einer Zeit, in der die Konfessionen institutionell und politisch europaweit um Macht und Einfluss rangen und einander unversöhnlich gegenüberstanden. Einmal mehr oblag es dem Lied, Friedensstifter zu sein und Wesentliches in Erinnerung zu rufen. Der Thüringer Kirchenmusiker Johannes Petzold und der Berliner Komponist Frank Schwemmer haben dem Lied sehr besondere Sätze geschenkt, sehnsüchtig beschwörend und kraftvoll rufend. Wir haben daraus mit dem Artesinus-Konsort Berlin eine Collage gemacht. Wenn aus den violett aufscheinenden Farben des Advents das leuchtende Licht der Weihnacht wird und der Stern über Bethlehem aufscheint, wofür die Herrnhuter Brüdergemeinde den schönsten aller Sterne geschaffen hat, der Jahr für Jahr in vielen Fenstern im Land leuchtet und die Dunkelheit erhellt, dann sind die Kirchen voller Musik. Wie zur Osterzeit tragen auch jetzt die Choräle in besonderer Art und Weise dazu bei. Sie halten erzählend die Geschichte im Bewusstsein, wie sie im Neuen Testament im Evangelium von Lukas aufgeschrieben ist. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Einige Verse später kommt eine entscheidende Stelle, die wesentlich für das ganze Neue Testament ist, weil sie, wie schon im Magnificat der Maria, Arme nicht mehr arm und Reiche nicht mehr reich, sondern alle gleich sein lässt, was sich im Geburtsort Jesu spiegelt und in denen, die die kleine Familie vor Ort als Erste besuchen. Die Hirten auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Martin Luther hat aus dieser Engelsequenz eines der berühmtesten Weihnachtslieder gemacht. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ich bring euch gute neue Mär. Über die Jahrhunderte kamen etliche Hirtenlieder dazu. So auch eins, das die Geschichte unmittelbar erweitert, wie es die Maler des Barock wie beispielsweise Georges de Latour oder José de Ribera getan haben, indem es verdeutlicht, dass mit den Hirten alle gemeint sind. Alle, die irgendwie in der Nähe sind und ein Ohr dafür haben. Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. Hören Sie, wie die Jungen und die Alten, die Wintermüden und die Sonnensehnsüchtigen ins Schwingen kommen? Alle Jahre wieder ist es ein Wunder, dass Stumme an Weihnachten singen, dass Taube an Weihnachten hören, dass auch Scheuklappen für den Moment der Weihnacht fallen und einem dahinter die Augen aufgehen. Und dass die Schnellstraße des Lebens für Stunden, bestenfalls für ein paar Tage, unwichtig wird. Nebensächlich, weil es Schöneres gibt. Hören und sehen und singen. Und feiern. Ein Fest, das zu feiern keiner weiteren Erklärung und Rechtfertigung bedarf. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Im Alten Testament hatte der Prophet Jesaja hunderte Jahre vorher dieses Kind prophezeit und diesem jetzt noch ganz zarten, duftenden Winzling große Namen mitgegeben. Er heißt Wunderbar, Rat, Held, Kraft, Ewig Vater, Friede, Fürst. Auch wenn Sie diese Worte mit aufgeklärter Miene überfliegen und auf Ihre Wortwörtlichkeit hin skeptisch abklopfen, spüren Sie doch die große Idee dieses Glaubens für die ganze Menschheit. Das klingende Gewand dieser irdischen Sehnsucht hatte über die Zeit unzählige Komponisten, die es zu schneidern wussten. Ein besonderer Choral ist in diesem Kontext in Dulci Jubilo. Es ist ein schon aus dem 14. Jahrhundert stammendes Kirchenlied, wiederum von einem Mystiker, Heinrich Seuse, von dem es zweisprachig, lateinisch und deutsch, überliefert ist. Diese Zweisprachigkeit, die seinerzeit in der Volksdichtung öfter zu finden war, hat einen schönen Namen. Es ist ein sogenanntes makaronisches, also ein Nudelgedicht, und übersetzt sich selbst. In Dulci Jubilo, nun singet und seid froh. Wir haben daraus wiederum eine Collage gemacht aus Sätzen des Torgauer Kantors aus Lutherzeiten, Johann Walter, und des Komponisten, der gerade den Chorälen der Weihnachtszeit die schönsten Sätze geschenkt hat. Der aus dem thüringischen Kreuzburg stammende Michael Praetorius.
In dulcido.
Der Rückbezug auf Weissagungen aus dem Alten Testament als Beweisführung für die Tatsache, dass in Jesus Christus der prophezeite Erlöser auf und in die Welt gekommen ist, spielt in allen mystischen Texten und Liedern zur Weihnacht eine wesentliche Rolle. Auch in dem in meinen Augen schönsten Weihnachtslied »Es ist ein Ros entsprungen«. Bildmächtig verweist der Prophet auf ein neu entstehendes Leben aus einem alten Stamm, der einen neuen Trieb hervorbringt. Dass dieser junge Trieb eine Rose ist, verweist bereits auf das spätere Leben Jesu Christi, dem nach der Verurteilung zum Tod als Aufrührer und Gotteslästerer eine Dornenkrone aufgesetzt wird. Hier aber grünt zunächst das neue Leben. Und es ist wieder Michael Praetorius, der diesem Strophenlied, das musikalisch eine ganz einfache und umso eingängigere AABA-Form aufweist, einen berückend schönen Satz schenkt. Ähnlich unverzögert leuchtend vermag es 300 Jahre später Hugo Distler, diesem Lied neuen Glanz zu verleihen. Er gestaltet eine komplexe Choralvariation, die in 7 Strophen durch seine 1933 herausgegebene Weihnachtsgeschichte führt. Dabei hinterlegt er eine der Strophen in überlichter Zartheit dem Magnificat der Maria. Wir haben die Fassungen der ersten und der letzten Strophe Hugo Distlers mit dem Satz von Michael Praetorius verbunden und so eine Choralmotette eigener Art geschaffen.
Die alten Sünden von
Dass die Hochzeit der Freude eine Hochzeit des Gesangs ist, steht außer Frage. Und dies traditionell mit vielen und vollen Chören. Dabei etablierte sich bereits im 17. Jahrhundert eine besondere Form der Mehrchörigkeit, das Quempass-Singen. Dabei werden sowohl mehrere Lieder als vor allem auch mehrere Chöre miteinander verknüpft. Diese stehen auf allen vier Seiten im Kirchenraum und wechseln einander im Singen und Klingen ab. Oft auch gemeinsam mit Bläsern, die den festlichen Charakter noch einmal unterstreichen. Verbreitet ist die Art dieses besonderen weihnachtlichen Musizierens vor allem in Sachsen, wie in Glauchau und Frohburg, aber auch im Harz, unter anderem in Aschersleben und Benneckenstein, in Perleberg in der Prignitz oder in Luckau im Süden Brandenburgs. Bekannteste Grundlage dieses nach Art des Kindelwiegens im wiegenden Dreiertakt komponierten Quempers ist in der Regel die deutschsprachige Fassung des Quempastores Laudavere, den die Hirten lobeten Sehre in der Melodie- und Satzfassung von, dreimal dürfen Sie raten, Michael Praetorius. Wir haben in der folgenden Aufnahme die Sätze von Johann Hermann Schein und Michael Praetorius miteinander verbunden. Spätestens im Refrain können Sie gern mitsingen oder zumindest mitsummen.
Des Vaters Zorn.
Zu dem die Könige kamen,
Die Kraft der Weihnacht strahlt von der heiligen Nacht der Geburt über die Weihnachtsfesttage bis in die lichten Januartage hinein, bis nach Epiphanias, Fest der heiligen drei Könige am 6. Januar. Die heiligen drei Könige, in der Legenda Aurea dem wichtigsten Heiligenbuch des Mittelalters, Kaspar, Melchior und Balthasar genannt, sind die nächsten Besucher des kleinen Christkindes. Und diese weisen Könige, die alles Wertvolle, was ihnen wichtig ist, Mutter und Kind zur Geburt schenken, verkörpern die ganze Welt, wie sie damals in der Vorstellung der Zeit Bestand hatte. Diese drei Männer, ein älterer Hellhäutiger, ein jüngerer Hellhäutiger und ein dunkelhäutiger Mann, stehen für die seinerzeit bekannten Erdteile, Europa, Asien und Afrika. Auf vielen Marienaltären sieht man sie, wie in St. Lorenz in Nürnberg, oder St. Marien in Anklam. Oder auf berühmten Gemälden wie von Johann Christian Wink, Peter Paul Rubens und vielen anderen. Sie folgen dem Stern, auf den der frühbarocke Pfarrer und Kirchenlieddichter Philipp Nicolai, der am Ende seines Lebens Hauptpastor an St. Katharinen in Hamburg war, den bis heute gern und viel gesungenen Choral »Wie schön leuchtet der Morgenstern« dichtete. Philipp Nicolai verfasste das Lied in einem detailreichen Vers- und Reimschema. Jedes Strophenbild zeichnet er im ausladenden Maß von 2 mal 8, 8 und 7 Silben. Dann folgen glockengleich schwingend 2 fokussierte Zweisilber sowie 3 4 Silber. Schließlich endet die Strophe im Maß des Beginns mit 8 Silben. Das ist ziemlich virtuos aufbereitet und braucht eine musikalisch anspruchsvolle Umsetzung. Philipp Nicolai selbst hat sie geschaffen und damit einen Hit gelandet. Wir hören den Choral mit seiner komplex erzählten Geschichte im kraftvollen Satz seiner Zeitgenossen Johann Hermann Schein und Michael Praetorius.
Schöne Freude.
war vor allem während der großen Choralepochen des Frühbarock und des Barock eine Vielzahl der bis heute in Gebrauch klingenden Weihnachtschoräle entstanden, brachte einmal mehr die Zeit der Romantik noch einmal neue Lieder ein, die sich stilistisch ganz anders gebärden, aber die Herzen der Menschen im Sturm erobert haben. So wie das letzte Lied heute, von dem es heißt, es sei das berühmteste Weihnachtslied der Welt. Welches das ist? Es ist Stille Nacht. Der Erzählung nach in der Christnacht 1818 nahe Salzburg mit dem Text des Dichterpriesters Josef Mohr in der Vertonung des Komponisten Franz Xaver Gruber erstmals aufgeführt. Seither ist es in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Udo Jürgens hatte es ebenso im Repertoire wie Mahalia Jackson und Sinead O'Connor. Die Aufnahme des Liedes in das Gesangbuch war nur eine Frage der Zeit. 2011 wurde es sogar in das immaterielle Kulturerbe Österreichs eingeschrieben, sowie 3 Jahre später, 2014, das Choralsingen in das immaterielle Kulturerbe Deutschlands. Die volkstümliche Art von Stille Nacht und seine innigen, dauerpräsenten Terzen scheiden hier und da die Geister, zumal wenn es über die volle Länge aller 6 Strophen geht. Zumeist, so auch im Gesangbuch, ist es darum auf 3 Strophen gekürzt. Der Anfang des 20. Jahrhunderts die Geschicke des Thomanerchores bestimmende Thomas Kantor Gustav Schreck hat für den gefühlvollen Gestus dieses Liedes eine stimmige Form gefunden, die die träumerisch sich wiegende, sehnsuchtatmende Friedensbotschaft in einen schlichten Chorsatz umsetzt.
Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht fällt, Jesus, die Völker der Welt.
Stille Nacht, das bekannteste aller Weihnachtslieder, geschrieben von Franz Xaver Gruber, hier im Satz von Gustav Schreck, Thomaskantor von 1893 bis 1918. Zum Abschluss der 12. und letzten Folge der Reihe 500 Jahre evangelischer Choral. Es sang das Artesinus-Konsort Berlin unter Leitung von Klaus-Martin Breskott. Er ist auch der Autor der Reihe. Alle Folgen finden Sie in der Deutschlandfunk-App und auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Im Rahmen des Jubiläums hat das Artesinus-Konsort Berlin auch ein Doppelalbum aufgenommen, Choralgut, 500 Jahre evangelischer Choral, erschienen beim Label Felicitas Records in Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur. Mit diesem Album können Sie die Reihe noch einmal Revue passieren lassen, mit Chorälen und Choralbearbeitungen durch die Jahrhunderte und entlang der Feste des Kirchenjahres. Dort werden Sie zahlreichen Chorälen und Sätzen aus den 12 Sendungen wieder begegnen.